Willkommen bei Gespräche am Küchentisch, dem kulinarischen Podcast von Klü Catering. Erfahren Sie mehr über innovative Verpflegungskonzepte und die Entwicklung in der Gemeinschaftsgastronomie. Hier bekommen Sie Einblicke in die brandheißen Kochtöpfe von Klü Catering.
Ja, herzlich willkommen zum kulinarischen Podcast Klü Gespräche am Küchentisch. Herr Greth, Sie sind Geschäftsführer von Klü Catering.
Immer noch,
wer es noch nicht weiß und vielleicht heute zum ersten Mal reinhört. Ne? Wir müssen, müssen komplett bleiben hier. Und ich wollte Sie fragen, am Küchentisch werden ja eigentlich oft gute Gespräche geführt. Was werden hier für Gespräche geführt? Was finden Sie hier besonders?
Ja, ich finde, hier nimmt man sich mal so ein bisschen Zeit, eine halbe Stunde, auch mal über Thema tiefgreifender zu sprechen, auch den einen oder anderen Fachmann mal an den Tisch zu holen. Und an der einen oder anderen Stelle gibt es auch mal einen persönlichen Wink, wo man nochmal über eigene Erfahrungen aus der Vergangenheit oder Ziele für die Zukunft spricht. Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Runde, wo man sich mal wirklich 30 Minuten Zeit nimmt, um Themen aufzugreifen gemeinsam.
Heute haben Sie jemanden von der Basis eingeladen.
Ja, den Herrn Zingsheim habe ich heute mitgebracht.
Genau,
schönen Oliver guten Tag. Zingsheim.
Hallo. Ja, Sie sind Betriebsleiter im Betriebsrestaurant der NRW Bank hier in Düsseldorf. Und Sie kommen von der Basis. Was hat Sie zu Klü gebracht?
Ach, für mich war es einfach ein Gefühl auch, wo ich einfach gesagt habe, als ich im Regionalleiter eine Achtermann kennengelernt habe, das passt einfach. Und ich fand es halt einfach auch charmant, dass hinter der Firma eine Familie steht und nicht irgendeiner, der nur Geld rauszieht, sondern wirklich, dass da eine Familie hintersteht, dass es ein Familienunternehmen ist. Auch groß, klar, aber ich mag halt familiäre Beziehungen und wenn da auch wirklich eine Persönlichkeit hintersteht, die immer noch für das Unternehmen zeichnet.
Wie stelle ich mir denn Ihr Betriebsrestaurant vor? Für wie viele Leute kochen Sie denn?
Wir kochen so Pi mal Daumen zwischen 600 und 650 Essen an guten Tagen. Wir haben auch ein bisschen Homeoffice-Quote, das heißt montags und freitags ist es ein bisschen weniger. Aber so um die 650 ist im Moment so die Schlagzahl, die wir tagtäglich da zubereiten dürfen.
Das ist ja eine bestimmte Klientel, stelle ich mir so vor, ne? NRW-Bank. Wie kocht man denn für so eine Bank, für Mitarbeiter einer Bank?
Banker halt auf der einen Seite. Das ist eigentlich ein ganz charmantes Volk. Und kochen tun wir eigentlich, ich hatte es mir so mal, gut und lecker. Das ist so das, was es am ehesten trifft. Natürlich dann unter der Voraussetzung, dass wir solche Sachen wie CO2-Abdruck, Waste Management, das alles berücksichtigen müssen, vegane Geschichten. Das heißt, wir dürfen jeden Tag vegan kochen. Wir verarbeiten in der Regel nur frische Produkte. Das heißt, wir kriegen zwar geschnittenes Fleisch, aber wir machen dann die Schnitzel selber, wir kriegen den Brokkoli oder die Möhren geschält, die Kartoffeln geschält. Aber ansonsten Convenience-Grad sehr niedrig gegen null. Das ist eine Herausforderung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch ein sehr schönes Arbeiten.
Herr Greth, was würden Sie sagen? So ein Betriebsleiter, der hat ja ein sehr großes Restaurant, wenn man das mal in Anführungszeichen setzt, unter sich. Was muss heute ein Betriebsleiter können, um bei Ihnen bei Klü Catering anzufangen?
Also die Grundvoraussetzung ist natürlich immer noch, dass ich ein Verständnis für Gastronomie habe. Bei allen Entwicklungen, die es in der Gastronomie auch mittlerweile gibt, sind wir ja Dienstleister vor Ort, wie Herr Zingsheim das gerade sagte, was Leckeres auf den Tisch zu bringen. Das ist die Grundvoraussetzung. Trotzdem hat sich natürlich das Berufsbild, sage ich mal, die Aufgabenbereiche eines Betriebsleiters extrem verändert in den letzten Jahren. Wir haben ja in einigen Podcasts schon darüber gesprochen, was die Branche so beschäftigt. Wir brauchen nur mal die Schlagworte Digitalisierung aufrufen, Nachhaltigkeit und so weiter. Das heißt, wenn der Betriebsleiter vielleicht vor 15 Jahren ungefähr 80% am Herd stand, denke ich mal, und 20% mit administrativen Aufgaben beschäftigt war, hat sich das ein bisschen gedreht. Ich glaube, die Aufgabe eines Betriebsleiters heute ist, das Know-how, was er selber hat, weiterzugeben an seine Mitarbeiter und aber auf der anderen Seite die Bereiche des Qualitätsmanagements, Hygiene und so weiter zu beachten, die digitalen Tools zu bearbeiten. Also eigentlich sagt man ja so schön, die eierlegende Wollmilchsau, glaube ich, ist das so im Jargon, ja, also der alles kann. Aber auch bei Klü, vor allem bei uns im Unternehmen, ist die Kulinarik hat noch einen großen Stellenwert und dafür müssen wir eben die anderen Bereiche so effizient prozessual organisieren, dass der verantwortliche Kollege oder die Kollegin vor Ort immer auch noch die Kulinarik im Blick hat.
Mhm. Unser Thema heißt ja auch heute vom Herd zum Schreibtisch. Herr Zingsheim, wie empfinden Sie sich denn? Sind Sie eher ein Allround-Talent, das der Herr Greth gerade beschrieben hat, oder sind Sie Kochgenie? Wo dazwischen positionieren Sie sich?
Ich würde eher sagen, liebevoll Mädchen für alles. Das heißt eher das Allround-Talent. Ich gestehe dann auch einfach, mein Küchenchef ist auf seinem Part wesentlich besser und schneller wie ich und effizienter. So, und deshalb, ich kann mit ihm auf Augenhöhe reden. Ich kann mit ihm über Rezepte sprechen, diskutieren, ihm was vorschlagen. Er ist ein Freigeist. Viele Köche auch, die kriegen dann eine Hausaufgabe oder kriegen ein Rezept an die Hand und sagen, hey, okay, gute Idee, aber wir machen es anders. Ja, und dann halt einfach auf Augenhöhe mit ihnen sprechen können. Das ist, finde ich, das Fachliche, was die Grundvoraussetzung ist. Und alles andere ist aber für mich genauso wichtig. Einfach auch da zu sein für den Kunden, zuzuhören, ihn kennenzulernen, zu verstehen und zu fühlen, was er möchte, was er nicht möchte. Und auf der anderen Seite halt das Team auch zusammenzuhalten, weil wir sind 34 Menschen, die da zusammenarbeiten jeden Tag. Und da gibt es alle Kategorien drunter. Wir haben jetzt auch mit der Bank, das ist natürlich sehr schön, wir wollen demnächst anfangen mit Inklusion. Das heißt, wir werden da nochmal einen Part oben drauf setzen, einen Menschen einstellen, der halt ein Handicap hat in irgendeiner Form. Und das sind dann halt für mich die Herausforderungen, all diese Menschen zusammenzuschweißen und dass sie dann jeden Tag wieder da sind, motiviert sind. Und in der Regel, wenn ich dann irgendwann mal was vergesse, dann sage ich, hey Jungs, Mädels, ich habe was vergessen, Hilfe. Und dann funktioniert es.
Dann beschreiben Sie uns doch mal so einen Tag. Also Sie haben eben im Vorgespräch gesagt, Homeoffice ist eher nicht so möglich.
Nein.
Wie sieht Ihr Arbeitstag denn aus? Sie kommen rein und dann sind alle schon vor Ort?
Oder? Nein, ich bin morgens der Erste, der da ist in der Regel. Also Frühdienst ist zwar auch entweder genauso früh oder noch eine Viertelstunde früher da.
Wir reden dann von wie viel Uhr?
In der Regel versuche ich so 5.30 Uhr, 5.45 Uhr da zu sein. Der Frühdienst fängt um 5.30 Uhr an. Und dann ganz entspannt erstmal reinkommen. Mein Prozedere morgens ist wirklich, jedem Mitarbeiter einmal die Hand zu geben, einmal ins Gesicht zu gucken. Das ist mein Steckenpferd. Am Anfang haben die mich zwar verrückt und blöd angeguckt, was macht er jetzt? Mittlerweile ist es so, ich finde, das hat einfach was mit Respekt zu tun. Ich stehe auf, gebe jedem die Hand, ich kann ihm einmal ins Gesicht gucken. Das ist so das Erste morgens. Dann das Zweite ist, das ist das Wichtigste für mich, eine Tasse Kaffee organisieren. Weil ich bin Kaffeetrinker gerne. Und dann den Tag so. Und dann kommen so Stück für Stück die anderen Mitarbeiter. Wir gucken, sind alle gut drauf, passt alles. Dann kommt die Ware im Endeffekt. Um 6.30 Uhr steht meistens schon der Gemüsemensch vor der Tür. Gucken, dass da alles ankommt. Und dann, dass das alles so in den Fluss reinkommt. Und gucken, ob alle Menschen ruhig und entspannt sind. Oder werden die hektisch oder werden sie, wie auch immer, geht gerade irgendwas in die Hose. Das sieht man dann schon an den Gesichtern. Ja, und dann wird halt produziert. Und dann geht man halt zwischendurch immer wieder mal gucken, probiert. Mein Luxus natürlich, sieht man auch an mir. Ich genieße und
wir haben ja Gott sei Dank einen Podcast hier.
Ja, aber Sie sehen es ja, die anderen nicht. Aber nein, ich genieße halt gute Lebensmittel und das ist halt so. Und das ist dann halt auch mein Part.
Ist doch eine gute Voraussetzung als Koch. Empfinden Sie sich noch als Koch?
Jein. Ich sage ja, Mädchen für alles auf der einen Seite, aber ich kann es nur so machen, wie ich es mache, dass ich halt vorher auch mal gelernt habe. Ich habe die Kochausbildung, ich bin Küchenmeister. Wenn Sie mich fragen, was sind Sie vom Beruf, dann sage ich immer Koch.
Was sagen Sie, Herr Greth?
Ja, ich bin auch Koch. Einmal Koch, immer Koch. Ne? Ja. Das lässt sich einfach, einmal Koch, immer Koch, das lässt sich einfach nicht verleugnen. Das bleibt man sein Leben lang. Auch wenn man nachher mit der Tätigkeit an sich nicht mehr ganz so viel zu tun hat.
Genau.
Aber ja, aber ich finde das ganz spannend, Herr Zingsheim, was Sie so sagen, weil ich sehe da auch viele Parallelen. Ich glaube, das ist aber auch so typisch so ein bisschen für unsere Branche, wenn ich mir vorstelle, ich arbeite irgendwo in einem, will jetzt irgendein Amt, ich glaube, das ist sehr anonym, ja. Wenn ich sehe, wie bei uns das so ist, wenn sehr viele Parallelen, wenn ich morgens ins Büro komme, ich gehe eigentlich erstmal durch jedes Büro und sage erstmal guten Morgen überall, ne, um einfach mal zu sagen, wir sind hier zusammen, wir arbeiten hier zusammen. Und ja, spannend, dass das bei Ihnen auch so ist.
Ja, Herr Zingsheim, Sie haben ja eben schon beschrieben, wie so Ihr Arbeitsalltag aussieht. Das hat mich erinnert an sehr viel an Führungskraft. Ne? Sie sind also quasi, Sie leiten das Team, Sie gucken, dass alles stimmt. Und Herr Greth, nochmal an Sie die Frage, da ist viel Dienstleistung dabei. Ne? Auch wenn wir jetzt mal den Blick weiten von den Mitarbeitern Richtung Kunde, Richtung Tischgäste. Ist das so, dass das heute der Schwerpunkt ist für einen Betriebsleiter, dass er mehr so in diese Dienstleistungsrichtung?
Ja, also gerade in Betriebsgröße, die Herr Zingsheim jetzt hier verantwortet, mit 36 Mitarbeitern, das ist für einen Catering-Betrieb ja schon recht groß. Da hat er natürlich andere Aufgaben oder sein Schwerpunkt ist einfach woanders. Sein Schwerpunkt ist die Kommunikation mit dem Kunden, mit den Mitarbeitern, wie Sie gerade schon sagten, führen, Vorbild, kommunizieren. Und das ist aber auch, was eigentlich die Branche so ein bisschen auch ausmacht. Ich sage mal, die Gastronomie, das sind halt Menschen, die machen das in der Regel aus Herzblut heraus. Ja, das sind die leben das einfach in sich und das ist sicherlich eine Aufgabe, die in einer Betriebsgröße wie der NRW-Bank noch ausgeprägter ist als in einem kleinen Betrieb, wo man mehr Zeit eigentlich, sag ich mal, in der Küche verbringt und dann vielleicht am Ende während der Ausgabe nochmal beim Gast ist. Aber Herr Zingsheim ist sicherlich auch viel in den Prozessen des Kunden involviert, in Gesprächen, in Jourfixen und so weiter. Also das ist schon mehr, das gehört einfach zur Leistung dazu. Ja. Mhm.
Wie ist das denn für Sie im Arbeitsalltag? Haben Sie da viele Schnittstellen zu unterschiedlichen Personengruppen?
Ja, nein, weil ich bin kein Freund von dem Wort Schnittstellen, sondern ich bin eher so die Kontaktadresse oder der Partner, weil Schnittstellen heißt für mich direkt immer so ein Schnitt. So, aber ich bin eher der Partner, der Dienstleister, der Kollege, der wirklich auch Dienstleister für die Mitarbeiter ist. Ich brauche jetzt ein neues Messer, weil das Messer ist stumpf oder es muss geschliffen werden. Oder der Kunde hat irgendwelche Bedürfnisse. Wir haben jetzt einen neuen Kaffee eingeführt. Also muss das jetzt alles irgendwie funktionieren, es muss bestellt werden, der neue Kaffeelieferant war da, weil es ein Inklusionsbetrieb ist, die haben sich vorgestellt, es muss alles verteilt werden. Das ist für mich dann nachher das Wichtige, im Gespräch sein, Kontakte haben, pflegen und hegen, auch mittags, na klar, im Mittagsgeschäft bei den Tischgästen da sein, einfach nur Flagge zeigen oder wenn es gerade mal an der Ausgabe brennt, ja, dann zieht man sich die Handschuhe an und dann wird mit ausgegeben, Punkt. Und wenn es nur für 2, 3, 5 Minuten ist, weil jetzt gerade mal ein Ansturm kam, weil irgendeine Veranstaltung zu Ende gegangen ist, das ist so, finde ich, die Herausforderung dann und das Thema. Dienstleister für alle Seiten, Ansprechpartner sein, Rede und Antwort stehen auf der anderen Seite.
Kann man so sagen, dass Sie dem Team auch den Rücken frei halten, wenn Sie sich um solche Sachen kümmern wie, was funktioniert der Kaffeeautomat oder muss eine neue Reibe bestellt werden, keine Ahnung.
Ja, ich sage jetzt mal, es meldet sich irgendeiner und sagt, irgendwas ist kaputt. Dann muss das repariert werden, dann muss das organisiert werden, dann wird der Techniker angerufen, herbeigerufen oder Kassensystem vorne in der Förderbar funktioniert nicht, wir haben kein WLAN. Dann einfach so, dann können die sich ums Geschäft kümmern und ich kümmere mich dann um den Rest, dass es dann wieder irgendwann ans Laufen kommt oder hier steht gerade Wasser auf dem Boden, wo kommt das her? Macht ihr eure Sachen, ich kümmere mich drum. So, deshalb jetzt nicht so respektlos, aber Mädchen für alles, trifft es da, ich kümmere mich drum, die können sich um ihre Aufgaben kümmern und ich habe dann die Zeit in dem Moment zu sagen, hey, ich kümmere mich.
Also Mädchen für alles, ja, am Ende sind Sie ja der Klü-Repräsentant vor Ort. Das darf man ja nicht unterschätzen. Ne? Wir sind zwar ein großes Unternehmen, wir haben sicherlich, also wir haben über 140 Betriebe, insgesamt 150. Wir haben Standards, wir arbeiten sehr in vielen Bereichen zentral und so weiter und supporten ja auch sehr viel zentral. Es gibt einen Regionalleiter, der Sie dann wieder betreut. Es gibt einen Niederlassungsleiter, aber am Ende repräsentieren Sie ja Klü beim Kunden.
Ja.
Natürlich, wie gesagt, Ihr Regionalleiter kommt auch regelmäßig, aber Sie stehen jeden Tag vor Ort und sind für die Leistung unseres Unternehmens verantwortlich und machen das ja auch bei der NRW Bank ausgezeichnet, gar keine Frage. Und das ist eben, dann braucht man halt Menschen, die das für sich verinnerlichen, zu sagen, ich bin zwar angestellter Mitarbeiter bei der Firma Klü und das ist auch ein Unternehmen, das haben Sie ja gerade auch erzählt, finde ich auch sehr schön, wo Sie sich wohlfühlen, wie Sie sagen, da fühle ich mich zu Hause sozusagen, wie in einer Familie. Aber Sie agieren trotzdem wie ein eigenständiger Unternehmer vor Ort. Und das ist, glaube ich, das, was es am Ende ausmacht, wenn ein Betrieb gut geführt wird im Sinne des Kunden und des Unternehmens. Menschen zu finden, die vor Ort sich wie ein freier Unternehmer, agieren und auch handeln, aber trotzdem wissen, im Hintergrund habe ich ein Unternehmen, die bei vielen Bereichen mir einfach die Unterstützung geben und den Support, der für mich wichtig ist, um für mich, für meine Mitarbeiter und meinem Kunden das beste Ergebnis herauszuholen.
Um auf den Anfang nochmal zurückzukommen, warum ich bei Klü angefangen habe, genau das ist der Punkt, weil ich habe da ein Backoffice, sage ich jetzt mal, wo ich einfach Qualitätssicherung habe, wo ich einen Einkauf habe. Ich kann mich um die Sachen vor Ort kümmern, um den Kunden kümmern, um meine Leute kümmern und muss mich jetzt nicht darum kümmern, dass die Ware, die kommt, sicher ist, dass da nicht irgendwie aus was Schlimmes oder Schlechtes dran ist, sondern wir haben da eine Qualitätssicherung, wir haben eine Arbeitssicherung, Sicherheit und. Da kann man wirklich auf die wichtigen Sachen sich verlassen und ich kümmere mich halt vor Ort um die Sachen und bin dann halt gerne der Ansprechpartner für die Menschen.
Ja, was Herr Greth ja eben so beschrieben hat, ist ja so ein Mittelding zwischen Experte, sag ich mal Koch, ne, das ganze Fachwissen zu haben und auf der anderen Seite so ein bisschen Entrepreneur. Und beim letzten Podcast haben wir die Frage gestellt, wenn Sie sich mit einem Lebensmittel oder mit einer Zutat charakterisieren würden, welche würde Ihnen einfallen, Herr Zingsheim?
Wow. Ich mache es andersrum. Ich sage, was ich liebe. Ich liebe Sushi und Sashimi. Das ist so für mich so, das ist mein Perfekt. Ich weiß gar nicht, wie ich mich beschreiben wollen würde. Also. Ja.
Also irgendwas mit Meer und asiatisch.
Ja, so das finde ich halt spannend. Und ansonsten kann ich einfach nur so ein Gefühl auch wieder beschreiben. Alternative ist wirklich ein schönes Stück Käse unter einem schönen Baum, einen Sonnenuntergang reinschauen. Das würde ich so für mich beschreiben. So, das wäre so ein Lebensgefühl, was ich gerne habe und wo ich sage, da fühle ich mich wohl. Mhm.
Das wäre doch auch mal eine Anregung für die fürs Betriebsrestaurant, oder?
Was,
mal einen französischen Käseabend,
Herr Greth. Ja, das warum nicht? Warum nicht? Ich meine, die NRW Bank, um mal auch vielleicht auf den Kunden hier zu kommen kurz, die NRW Bank ist natürlich, Herr Zingsheim hat es ja gerade schon gesagt, hat einen sehr hohen kulinarischen Anspruch, was auch gut ist, weil da wird man auch fachlich gefordert, sage ich mal. Ja. Also der Convenience-Grad sehr, sehr gering, gegen null, ja. Hoher Frischegrad, viel handwerkliche Kunst. Der Kunde hat auch einen gewissen Anspruch an die Fähigkeiten der Mitarbeiter, also Fachkräftequote und so weiter. Das gibt es heute auch nicht mehr überall. Also das mit der NRW Bank haben wir auch einen Kunden, der uns einfach auch fachlich fordert und das wir auch gerne tun, der uns auch in anderen Bereichen sehr stark fordert und auch für uns auch immer ein Vorreiter ist in vielen Bereichen. Sei es jetzt Digitalisierung, Nachhaltigkeit und so weiter, weil die NRW Bank als, ja, als Repräsentant des Landes NRW im Finanzbereich hat natürlich auch eine Vorbildfunktion und die nimmt sie wahr und nimmt uns auf dieser Reise auch gut mit. Und Herr Zingsheim ist auch einer der Betriebsleiter bei uns, der das auch gerne für sich in Anspruch nimmt, da auch immer im Zeichen der Zeit mitzugehen, die Dinge auch positiv aufzunehmen, entwickeln zu wollen. Und manchmal geht es eben auch zu langsam. Und das, aber ich sage immer, ich habe da so ein Sprichwort für mich, Bremsen ist einfacher als Schieben. Ja? Das heißt, ich übergebe mich lieber mit Menschen, die man bremsen muss, anstatt mit Menschen, die man ständig anschieben muss, weil das die eigenen Kräfte sehr an den eigenen Kräften sehr zerrt.
Jetzt bin ich neugierig, wo geht es Ihnen zu langsam?
Auf der einen Seite Digitalisierung, da gibt es sicherlich Sachen, die man schneller vorantreiben könnte.
Beispiel?
Ich sage jetzt mal Kontrollsysteme, Floatify zum Beispiel. Dass man ein iPad oder irgendwie ein Tablet hat vor Ort, wo der Mitarbeiter die Kontrolllisten hat. Das, was im Endeffekt die Kontrollen jetzt vor Ort machen. Die haben ihr Handy, ihr Tablet dabei, gehen ihren Fragenkatalog bei den Kontrollen, Audits durch. Und genau das Gleiche hätte ich gerne für den Betrieb. Betrieb, dass die Mitarbeiter dort die Listen abhaken können. Wir zeichnen die Temperaturen von den Kühlhäusern schon digital auf. Ich kriege jeden Morgen eine E-Mail. Das heißt, ich muss nicht mehr die ganzen Listen führen und abhaken und kontrollieren und wegsortieren. Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite das Vegane halt einfach auch ein bisschen nach vorne bringen. Auch dann halt im Backoffice, im digitalen Bereich. Viele Rezepturen sind schon vorhanden, aber die dann halt ummünzen auf vegane Geschichten. Einfach ein paar Produkte austauschen. So, das ist so, da fehlt halt im Moment eigentlich alles irgendwie so. Das geht mir halt zu langsam. Das wäre schön, wenn es schneller gehen würde.
Ja, das nehme ich mir gerne heute mit und werde das mal diskutieren. Und wie gesagt, ich finde das ja, ich bin da total begeistert, wenn wir Mitstreiter haben, denen es zu langsam geht. Ja. Jetzt in meiner Funktion muss ich natürlich auch immer auf die achten, die eben nicht so schnell mitkommen. Das muss man sich anschauen, nicht unendlich, das ist auch klar. Aber ich denke, wenn man mal so ein bisschen, ich weiß nicht, jetzt wie lange sind Sie jetzt schon bei uns? Sie sind noch nicht ganz so lange da.
Genau. Ne?
Genau. Ich bin jetzt
im Juni so, ein Jahr.
Ne? Ja, Klü-Mitarbeiter. Ich bin jetzt ja schon 8 Jahre da und wenn ich das Unternehmen von vor 8 Jahren mit heute vergleiche, das hat eigentlich in dem Bereich jetzt überhaupt nichts mehr mit der Vergangenheit zu tun. Mhm. Deswegen habe ich da einen anderen Blick drauf, der nicht richtiger und nicht falscher ist als Ihrer. Klar. Ist halt ein anderer Blick. Ne? Aber mich freut es ja, wie gesagt, wenn es hier Mitstreiter gibt, denen es zu langsam geht. Das ist eigentlich immer für mich erfreulich.
Man muss halt auch immer seinen Weg finden. So. Und ja. Ich sage jetzt mal, wenn man beim Einkauf telefoniert und schreibt, dann kriegt man wirklich postwendend Hilfe und Unterstützung. Also das klappt schon. Da sind wir wieder beim Backoffice. Ja. Der Einkauf macht da für mich in dem Moment eine richtig gute Unterstützung. Ich hätte gern ein veganes Produkt. Hat man jetzt auf dem zentralen Betriebsleiter-Meeting. Zack, einen Tag später eine E-Mail geschrieben. Zack, gelistet. Mhm. Also geht.
Ja.
Ich würde gerne noch mal auf die Tischgäste gucken. Ja. Ne? Die Beispiele, die Sie gerade gebracht haben, waren ja eher so intern. Ne? Also da geht es um Qualitätsmanagement, wahrscheinlich irgendwelche Listen aktualisieren, ja. Temperatur messen und. Mhm. Und wie kriegt denn der Tischgast das mit? Oder wie profitiert der Tischgast davon, dass Sie mehr digitalisieren wollen?
Das ist einfach die Qualitätssicherung auf der einen Seite, macht es für uns einfacher und letztendlich am Ende des Tages hat der Mitarbeiter vor Ort dann auch mehr Zeit für andere Sachen, mhm. um sich einfach das Dessert ein bisschen noch schöner zu machen mhm. oder die Suppe, die wir jetzt klären, dann halt vielleicht nochmal eine schöne Einlage zu produzieren, dass man einfach auf der einen Seite wirklich dem Mitarbeiter weniger administrative Geschichten überbordet und auf der anderen Seite natürlich CO2-Abdruck senkt und weniger Papier ausgedruckt wird und. Also ich sage jetzt mal, das finde ich ist so das, was am Ende des Tages dabei rauskommen sollte.
Das ist wahrscheinlich auch bei den Speisekarten der Fall, oder?
Ja, da haben wir jetzt auch auf dem zentralen Betriebsleiter-Meeting wieder, habe ich jetzt wieder gelernt. Es gibt schon Monitore, die man hinter die Ausgabe tun kann. Da habe ich dann auch schon mal mit Knips und Co. gesprochen. Das heißt, das wäre so der nächste Schritt, dass ich mehr Zeit habe, weil jeden Tag schreibe ich im Moment auf A4-Blättern die Auslobung für die Ausgabe und dann könnte man einen Monitor dahinter machen und dann kriegen wir ein internes System, das haben wir ja schon über unseren Einkauf, die Gisupply, dass wir da im Endeffekt schon unsere Auslobung direkt auf dem Monitor hinten drauf haben. Wir machen nur noch die Fotos vor Ort und dann zack, sieht alles hinter der Ausgabe schön aus.
Vor allem kommen dann diese Schauteller mal weg. Ich weiß nicht, ob Sie noch welche haben. Das war ja früher so gang und gäbe, ne? Dass man so Musterteller hinstellt. Die sehen die ersten 3 Minuten gut aus und danach schrecken die eigentlich mehr ab vom Essen. Was einfach natürlich so ist, ja, wenn die Musterteller so in der Ausgabe stehen. Und da ist natürlich Digitalisierung, einmal ist es fürs Auge schöner und zweitens natürlich auch nachhaltiger. Mhm. Ja.
Wir haben den großen Monitor schon im Eingangsbereich, mhm. da steht dann halt schon der Speiseplan ne? drauf. Und da kommen dann die Fotos tagesaktuell mhm. drauf und aus den Gerichten, die wir auf dem Teller angerichtet haben, wird dann die Speiseprobe gemacht. Mhm. Also ich schmeiße es da nicht weg, aber wir haben keine Schauteller mehr wie früher.
Ja, ja.
Sondern die kommen direkt rein und sehen direkt ja. an der Stele da vorne, hey, das ist das heute das Gericht, heute mhm. haben wir grüne Suppe. Mhm. So.
Ja, Herr Gretz, Sie sind 8 Jahre dabei, haben Sie eben gesagt.
Ja.
Ne? Jetzt, wenn Sie mal zurückblicken, Betriebsleiter vor 8 Jahren und heute, was ist der größte Unterschied?
Der größte Unterschied des Betriebsleiters, also wenn wir heute, also das Gute ist erstmal, es gibt unwahrscheinlich viele Betriebsleiter, die waren vor 8 Jahren schon mal da, so. Das heißt, wir haben da auch sehr viele Mitstreiter, die lange mit uns an Bord sind. Aber sicherlich ist die Affinität zur Nutzung von digitalen Medien heute muss ausgeprägter sein als vor 8 Jahren, sag ich mal. Ja? Wobei, eins ist auch klar, das Kochen jemandem beizubringen, dauert länger als alle anderen Dinge beizubringen. Ne? Also der Fokus muss trotzdem sein beim Betriebsleiter, wenn wir heute uns, weil wir ja Gott sei Dank auch wachsen und auch immer neue Mitarbeiter benötigen, wenn wir uns da umschauen auf dem Markt, dann gucken wir immer, dass der kulinarische Anspruch erstmal stimmt. Weil ich denke, andersrum ist es schwieriger. Sie können irgendeinen IT-Nerd finden, dem das Kochen beizubringen wird schwieriger. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass eben die Menschen, aber das ist heute, glaube ich, auch so. Ja, jeder hat ein Smartphone in der Hand, jeder kann irgendwie bei Amazon bestellen und ich weiß nicht was und Lieferando und so weiter. Das heißt, die Bereitschaft, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, ist ja gesellschaftlich schon weit fortgeschritten. Ja, also von dem her, aber natürlich, wenn jemand sagt, ich will nur kochen und das ist mein Lebensziel, ich will hier nur kochen und alle anderen Themen sind für mich nicht relevant, dann muss ich sagen, sind sie in einem Betrieb, in einem Unternehmen wie bei uns, zumindest in 80% der Betriebe, nicht richtig aufgehoben. Das ist so ehrlich muss man sein. Mhm. Wenn wir jetzt einen großen Betrieb haben mit 40 Mitarbeitern und Sie haben da jemand, der nur kochen will, dann geht das. Der wird aber niemals, sag ich mal, in die Funktion eines Betriebsleiters wechseln können. Das wird nicht so sein.
Aber die Freude am Kochen bleibt, oder, ja. Herr Zingsheim?
Definitiv. Also die Freude an guten Produkten, die nicht immer teuer sein müssen, aber gute, leckere, frische, schöne Produkte, das bleibt immer.
Was ist Ihr Lieblingsgericht? Für sich selber, also was Sie gerne
essen. Ich liebe Sushi und Sashimi. Also wenn ich die Wahl habe und ein schönes Restaurant habe, Sashimi. Und ansonsten gebe ich mich auch sehr gerne mit sehr gutem Sushi zufrieden. Ich liebe es einfach. Es ist für mich einfach...
Sind Sie in Düsseldorf ja gut aufgehoben, am Ende.
Ja.
Er wohnt ja in Köln, ne?
Oh, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Aber zum Sushi-Essen können Sie ja nach Düsseldorf.
Sind die zwei schönsten Städte am Rhein. Also beide sind am Rhein gelegen, also beide.
Bereiten Sie das selbst zu auch, Sushi? Können Sie das auch, oder?
Ich würde es können, aber ich will es gar nicht, weil das ist für mich halt einfach Lebensqualität. Ich genieße es einfach, wenn jemand mir etwas Gutes kredenzt und das macht viel mehr Spaß. Und wenn es ein Eintopf ist oder wenn es irgendwie was Leckeres ist.
Und der Gret, was ist Ihr Lieblingsgericht?
Ja, hab ich doch schon.
Aktuelles.
Aktuell. Nee, ich bleib dabei, da bin ich beständig. Ich bleib bei meinem Grünkohl. Jetzt ist die Saison vorbei. Das werde ich jetzt leider nicht essen können in den nächsten Monaten. Ne? Jetzt kommt Spargel ja bald wieder. Ja also da freuen wir uns schon alle drauf. Mhm. Ja.
Was mich noch interessieren würde, Herr Zingsheim, Sie haben eben gesagt, Sie halten so dem Team den Rücken frei. Haben Sie noch das Gefühl, dass Sie auch selbst Einfluss nehmen können auf das, was gekocht wird?
Ja, jeden Tag aufs Neue.
Und wie?
Fängt erstmal damit an, dass ich den Speiseplan schreibe. Das heißt, ich sage den Köchen, was sie zu kochen haben. Die sagen mir dann, wie sie es kochen möchten. Und da halt ins Gespräch gehen und dann wirklich jeden Tag auch probieren, gucken, tun und machen. Und ja, 10 Sachen schmecken und die 11. Sache ist das Salz vergessen worden. Oder der Koch war verliebt. Aber das ist wirklich so, ja, jeden Tag aufs Neue und einfach auch jeden Tag wieder neu ins Gespräch gehen. Und das ist das Schöne bei meinen Leuten, meinen Köchen vor Ort. Da kann man wirklich auf Augenhöhe sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne sprechen, diskutieren, Meinungsaustausch.
Ja, das ist ja auch das bei Klü. Haben wir schon mal drüber gesprochen, keine zentralen Speisepläne und so weiter. Ne? Das heißt, es gibt keine Vorgaben, was irgendwie wann zu kochen ist, sondern die Betriebe entscheiden am Ende selber, wie der Speiseplan aussieht. Mhm. In Abstimmung mit dem Kunden. Bei Ihnen gibt es bestimmt auch so einen Kantinenausschuss. Ne?
Ich muss jede Woche den Speiseplan nach oben schicken. Genau. Wir haben einen Wirtschaftsleiter, nennt er sich bei uns. Das heißt, der segnet den Speiseplan ab. Oder er kommt runter und sagt, nee, das hätte ich gerne anders. Und da hast du aber ein bisschen viel Indisch drin. Und da möchte ich mal... So, also da gibt es jede Woche gibt's da Gespräche, aber auch da wirklich ganz kurzen Draht und dann gucken wir einfach.
gibt es ja auch schon mal Reibungspunkte mit den Köchen. Also die sind ja eigentlich auch so Künstler für sich, oder? Wenn die sagen, ich will eine gelbe Zucchini und es gibt nur grüne.
Ja, das ist überhaupt kein Thema. Ich bestelle gerne die gelbe Zucchini. Ich sage ihnen dann aber auch ganz klar dazu, 1 Kilo gelbe Zucchini kostet so viel wie 5 Kilo grüne Zucchini. Und dann werden die Köche irgendwann stutzig und sagen, okay, grüne reichen auch. Also ich habe Freigeister, die wollen kochen, die sollen toll kochen. Und manche Sachen kann man, muss man aber nicht. Und manchmal muss man es sich einfach auch gönnen und leisten.
Wo bekommen Sie Ihre Inspiration her, Herr Greth? Wenn Sie mal in der Lage sind, am Wochenende haben ein bisschen Zeit und wollen was kochen für die Familie, wo holen Sie sich neue Rezepte her? Oder haben Sie einen Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
Also ich selber versuche schon am Wochenende auch essen zu gehen, ne, mit der Familie, samstags meistens. Und dann gucke ich so, was gerade, man hört sich dann rum im Freundeskreis, Mensch, wo warst du letzte Mal essen? Hast du mal einen Tipp für mich? Was ist denn da gerade Neues? Was kann man mal ausprobieren? Das sind so meine Inspirationen, sind so auskommen aus dem Freundeskreis heraus und dann öfter mal was Neues ausprobieren. Und wenn Sie mich, momentan gucke ich gerade, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich bin, momentan fasziniert mich gerade Backen, weil Köche backen ja eigentlich gar nicht gerne, weil da musst du so präzise arbeiten, ja, und da kann man nicht so aus dem Lameng arbeiten, da muss jedes Gramm stimmen, damit das überhaupt funktioniert. Deswegen, ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, dass Köche nicht so gerne backen. Ne? Da braucht man meistens ja Konditoren in der Küche dann, ne? Für die Patisserie. Und ich gucke gerade hier diese BBC-Serie, dieses große Backen. Und das ist faszinierend, was da die Leute, die irgendwie mit Backen noch nie was zu tun gehabt haben, dann auf einmal irgendwelche Kunstwerke hinkriegen, wo ich denke, da schlackerst du aber mit den Ohren. Also Backen fasziniert mich gerade ein bisschen.
Ja, toller Tipp. Und ja. Was ist bei Ihnen, Herr Zingsheim, wo gucken Sie nach, wenn Sie ein neues Rezept ausprobieren wollen?
Also das zum Thema Backen. Meine Frau ist Konditorin. Wunderbar. Ich habe da leider verloren. und Inspiration, ich bin halt ein absoluter Freak mit Kochbüchern, sowohl alt als auch neu. Und ich kaufe mir leider immer wieder neue Kochbücher, sowohl online als auch im Papierformat und stelle sie dann ins Regal und suche dann immer wieder mal was raus. Oder das ist eigentlich verrückt, so viel Kochbücher dann irgendwann zu haben. Aber ja, es macht halt einfach Spaß und es ist irgendwie...
Haben Sie eins, was Sie so Ihr Leben lang begleitet? Also ich habe zum Beispiel eine total zerfetzte Version von einem italienischen Kochbuch von Marcella Hasan, weiß ich, ob der jemand kennt, keine Ahnung. Nur mit gezeichneten Bildern, keine Fotos, so richtig nur ganz viel Text und dann immer, bitte machen Sie die Nudeln so und bitte mit einem Nudelholz so und so. Ja, also schon ein bisschen diffizil, aber auch einfach. Das begleitet mich so durch mein Leben. Haben Sie auch so einen Dauerbrenner?
Also ich sag mal, das ist, ich glaube, jeder ältere Koch kennt es, der Pella Prat ist halt einfach der Klassiker, ganz alte französische Küche, dadurch einfach durchzublättern und einfach mal zu stöbern, das, was man eigentlich nicht mehr macht und wie man es kocht, aber ja, das ist so eins der allerersten Bücher gewesen, die ich mir irgendwann mal vor ganz viel Geld gekauft habe damals und es steht immer noch da und es wird gehegt und gepflegt und immer noch im Pappschuber drin. Ich meine, ich bin jetzt nicht so verrückt, das mit Handschuhen anzufassen, aber ja, das ist so, wo man sagt, mein Kleinod und wir haben tatsächlich einen total zerfletzten, fedderten Pella Prat auf der Arbeit. Ich weiß nicht, durch wie viele Hände das Ding gegangen ist und unser Sous-Chef holt den immer wieder raus und sagt...
Und hat er auch den Hering?
Ja, den habe ich auch. Und vor allen Dingen auch noch in Rot.
Aha. So dieses, der ist ja sonst grün, oder?
Ja, genau. Es gab aber auch mal so eine Sonderedition in Rot. Ich habe ihn noch in Rot.
Ah, guck an. Also vorne ist der Hering drauf.
Oder nee, der heißt so.
Der rote Hering.
Der Duch, der Hering und der Pella Prat.
Ja. Ah ja, okay. Und haben Sie auch ein Lieblingskochbuch,
Nein.
Herr Greth?
Nein. Da muss ich jetzt leider verneinen, habe ich nicht.
Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, vielleicht überlege ich mir jetzt mal in die Kochbuchabteilung hier im Bücherladen mal reinzuschauen. Ja. Nee, habe ich leider nicht, komischerweise. Nee, genau. Hat mich auch nie irgendwie
getouched. Dann bin ich gespannt aufs nächste Mal. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein paar Tipps, auch ganz konkrete Tipps weitergegeben an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind nämlich schon am Ende
unseres
Podcasts. Und wir sagen auf Wiedersehen und vielen Dank für diesen Einblick hier in die Küche eines Praktikers vor Ort. Und Herr Greth natürlich immer wieder mit der Brille des Klü-Catering-Geschäftsführers.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hängt's an.
Dankeschön für das Gespräch.
Ja, danke.
Hat Spaß gemacht.
Das war unser heutiges Gespräch am Küchentisch. Sie haben Feedback für uns oder wollen bei der nächsten Folge mit am Tisch sitzen? Dann teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Ideen mit uns und senden Sie einfach eine Mail an podcast@klü.de. Um keine weitere Folge zu verpassen, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Gespräche am Küchentisch, dem kulinarischen Podcast von Klü Catering.